ARD. Ein unsichtbares Problem.
Das ist meistens eine drückende, auch häufig als schmerzhaft empfundene Empfindung.
Die WHO hat jetzt nochmal festgestellt, dass Einsamkeit genauso gesundheitsschädigend ist im Sinne von lebensverkürzend wie beispielsweise Rauchen, wie beispielsweise Fettleibigkeit oder auch wie Luftverschmutzung.
Das sind jetzt die jungen Leute, die in der Corona-Zeit wirklich darunter gelitten haben, dass sie wenig soziale Kontakte hatten, auch wenig analoge Begegnungen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Beim Thema Einsamkeit haben viele doch so ein Bild vor Augen. Eine Oma, die mit dem Rollator unter großer Anstrengung zum Arzt geht und Supermarkt und sonst nicht rauskommt, weil es so anstrengend ist. Und ihre Freunde, ja, leben nicht mehr.
Hier gibt es natürlich auch diese Leute, aber mittlerweile müsste das Standardbild von Einsamkeit eigentlich eher so aussehen. Eine junge Frau, Anfang 20, sitzt zu Hause und scrollt auf ihrem Handy. Denn Menschen unter 30, die fühlen sich besonders einsam. Das zeigen aktuelle Studien.
Familienministerin Paus von den Grünen will da was dagegen machen. Und deswegen startet heute die Aktionswoche gegen Einsamkeit mit verschiedenen Aktionen. Von Waffelbacken bis Fachkonferenzen. Das ist Teil der Strategie gegen Einsamkeit der Bundesregierung. 70 Millionen Euro will sie investieren in insgesamt 111 Maßnahmen, um die Menschen wieder mehr zusammenzubringen.
Wir gucken in dieser Folge News Junkies mit euch, was die Studien sagen, wieso gerade junge Menschen so betroffen sind, welche Rolle wir als Gesellschaft spielen und warum das sogar unsere Demokratie gefährden könnte. Und natürlich, was wir gegen Einsamkeit tun können, für uns selbst und auch als Gemeinschaft.
Wir sind Gina Thoneick und Bruno Dietl und heute ist Montag, der 17. Juni 2024.
Wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann seid ihr nicht alleine. Wir sind ja da. Und wenn ihr euch einsam fühlt, dann seid ihr auch nicht alleine, denn so geht es ja wirklich vielen Menschen. Und es ist deswegen höchste Zeit, mal offen drüber zu sprechen, findet Familienministerin Paus.
Ich glaube, das Effektivste beim Thema Einsamkeit ist tatsächlich, es aus der Tabuzone herauszuholen und es besprechbar zu machen.
Sie hat auch über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen im Vorfeld. Der Partner von Lisa Paus, der ist vor 11 Jahren gestorben, ihr Sohn war damals 14.
Sie wissen, ich bin alleinerziehend und da gab es schon Phasen, wo ich eben tatsächlich viel gearbeitet hatte und dann eben die Restzeit natürlich meinem Sohn widmen wollte. Und dann bleibt eben nicht mehr viel Zeit für sonstige private Kontakte. Und ja, das sind dann schon so Phasen, wo man sich dann eben zusätzlich einsam fühlt. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden.
Und da sind wir auch schon bei einem Faktor, der schnell zu Einsamkeit führen kann. Wenn Menschen alleinerziehend sind und oder verwitwet, auf die Gründe gucken wir gleich nochmal ausführlicher. Jetzt erstmal ein Überblick über die Situation in Deutschland, wie viele Menschen denn überhaupt einsam sind. Da gibt es mehrere Studien zu, die alle zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Vor gut 2 Wochen zum Beispiel das Einsamkeitsbarometer und gerade heute ist da noch eine Studie gekommen von der Bertelsmann Stiftung. Da hast du drauf geguckt, Gina.
Ja genau, und da zeigt sich nochmal ganz konkret, dass vor allem viele junge Menschen einsam sind. Heißt, unter den 16- bis 30-Jährigen, da hat fast die Hälfte gesagt, dass sie sich zumindest manchmal einsam fühlt. Rund ein Zehntel sagt sogar, ich fühle mich sehr einsam. Frauen sind da insgesamt deutlich mehr betroffen als Männer. Und am allereinsamsten fühlen sich übrigens Menschen zwischen 19 und 22, was ja einfach erstmal völlig paradox klingt.
Ja genau, weil es das Alter ist, in dem man eigentlich maximal viel draußen ist. Maximal viel feiern, maximal viel rumhängen und man hat ja auch nie so viel Zeit für Freunde wie in diesen Jahren.
Eigentlich ja und natürlich machen das ja manche auch so, aber das ist eben auch eine Zeit des Umbruchs für viele. Wer in eine neue Stadt zieht zum Studieren oder für einen Job, hat vielleicht dann nicht direkt Anschluss, ist dann das erste Mal auch von den Eltern weg, wohnt alleine zum Beispiel. Und ich muss sagen, ich erinnere mich auch lieber an die Partys zurück, als irgendwie an den ersten Tag der Uni, wo ich an jeder roten Ampel, an der ich mit dem Fahrrad halten musste, so nach links und rechts geguckt habe. Kannst du meine neue Freundin werden? Und wollte unbedingt Leute kennenlernen, die jetzt auch zu dieser Erstsemester-Infoveranstaltung wollten. Hab an der Ampel übrigens niemanden gefunden.
Ich habe studiert hier direkt in der Nähe von Berlin, auch bin in Berlin groß geworden und habe die ersten Kontakte dann gemieden, weil alle so sehr intensiv auf Freundschaftssuche waren und das war sehr oberflächlich immer. Aber ich habe auch nach der Schule in einer anderen Stadt ein FSJ gemacht und ganz ehrlich, bis auf Mitbewohner und Arbeitskollegen dort, hat man kaum soziale Kontakte, wie auch. Was an diesen Studien jetzt auffällig ist, Corona ist mittlerweile vorbei, es gibt keinerlei Kontaktbeschränkungen, aber die Zahlen sind trotzdem höher als vorher.
Ja, die Pandemie, die hatte offenbar richtigen nachhaltigen Effekt. Anja Langnes von der Bertelsmann Stiftung, die hat das Phänomen neulich schon mal bei Deutschlandfunk Kultur so erklärt.
Das sind jetzt die jungen Leute, die in der Corona-Zeit wirklich darunter gelitten haben, dass sie wenig soziale Kontakte hatten, auch wenig analoge Begegnungen. In der Lebensphase Jugend hat man ja die Entwicklungsaufgabe, sich auch nach außen zu orientieren, sich mit Gleichaltrigen zu befreuen, zu vernetzen, seine eigene Welt zu schaffen und sich etwas abzugrenzen vom Elternhaus. Und das ist in dieser Phase eben nicht so gut passiert. Und das glauben wir, dass das eben auch dazu beiträgt, dass die sozialen Kompetenzen und die emotionalen Kompetenzen dann bei den Jugendlichen nicht so stark ausgeprägt sind.
Das können wir auch auf unser Leben übertragen, sagt Sabine Diabaté vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung im NDR.
Wenn wir so als Ältere ab 30 plus gucken, wo haben wir unsere langjährigen Freundschaften gefunden und gepflegt und aufgebaut, sind oft in diesen Jahren Teenageralter oder in den 20er Jahren. Und in dieser prägenden und auch sehr sensiblen Phase, wo sich die Persönlichkeit noch weiterentwickelt im frühen Erwachsenenalter, das war für diese Menschen ja dann die Zeit, in der sie sich sozial zurückgezogen haben und das ja auch lernen mussten, irgendwie damit klarzukommen. Und ja, das hat offenbar dazu geführt, dass gerade in dieser Gruppe es nun schwieriger ist, wieder in, ich sag mal, tragfähigere Beziehungen zurückzukehren oder diese überhaupt aufzubauen.
Also da geht es dann auch teilweise echt darum, überhaupt die sozialen Kompetenzen wieder aufzubauen.
Das Thema Beziehung, das haben die Forschenden von dieser neuen Bertelsmann-Studie sich auch angeguckt. Und die sagen, wir wechseln heutzutage häufiger Beziehungen als früher und auch den Job. Das heißt, es fallen immer wieder Bindungen weg, beziehungsweise sie werden nicht so tief, weil sie eben nicht die Zeit bekommen, die dafür nötig wäre. Und das fand ich auch noch spannend. Die Forschenden sehen Anzeichen dafür, wie sie es nennen, dass die Befragten zwar finden, dass sie mittlerweile wieder genug soziale Kontakte haben, aber dass sie nicht gut genug, intensiv genug sind. Also Quantität schon okay, aber Qualität nicht.
Na, ob so eine Freundschaft oder Beziehung gut oder intensiv genug ist, darauf hat sicher auch jeder eine individuelle Antwort. Und generell muss man ja auch sagen, Einsamkeit ist nicht dasselbe wie alleine sein. Nicht jeder fühlt sich alleine einsam und manche fühlen sich einsam, obwohl sie unter Leuten sind. Das ist schon alles sehr subjektiv. Jetzt haben wir vor allem auf junge Leute geguckt, aber es sind ja nicht nur die betroffen. Vielleicht gucken wir mal, welche Risikofaktoren es allgemein noch gibt, die für andere Altersgruppen auch relevant sind.
Alleinerziehend sein zum Beispiel, wie wir es von Lisa Paus eben gehört haben, das kann zu Einsamkeit führen oder genereller ausgedrückt Menschen mit hoher Belastung und wenig Unterstützung. Also egal, ob sie sich jetzt um Kinder kümmern oder auch um kranke Eltern. Da bleibt dann eben einfach keine Zeit mehr für soziale Kontakte. Etwas weniger eindeutig sind andere Risikofaktoren, zum Beispiel arbeitslos oder arm sein oder einen niedrigen Schulabschluss haben. Aber macht schon Sinn, weil mit Freunden jetzt irgendwie in die Kneipe oder ins Kino gehen, kostet alles Geld. Oder manche Betroffene haben auch mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen und deswegen keine Zeit. Außerdem sind noch Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland häufiger einsam und Menschen mit chronischen Krankheiten.
Es gibt ja dieses Vorurteil, dass Einsamkeit auch was mit dem Wohnort zu tun hat. Allerdings gibt es da keine eindeutigen Anzeichen dafür, sagt auch Benjamin Landes vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin. Er hat mitgearbeitet am Einsamkeitsbarometer.
Rein statistisch können wir keine mengenmäßigen Unterschiede zwischen dem Ausmaß der Einsamkeit in der Stadt oder auf dem Land feststellen. Im Vergleich zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern findet sich ebenfalls kein bedeutsamer Unterschied.
Wo in Deutschland man wohnt, ist also nicht besonders ausschlaggebend, aber wo auf der Welt man wohnt, das schon.
Ja, das ist eine relativ ernüchternde Erkenntnis aus zum Beispiel einer Studie der Uni Manchester. Westliche Gesellschaften, die begünstigen Einsamkeit. In Deutschland, in den USA oder auch Japan, was ja auch manchmal zur westlichen Welt dazugezählt wird, ist das Problem deutlich ausgeprägter als zum Beispiel in Brasilien oder China. Obwohl da ja Faktoren wie Armut oder auch Ausgangsbeschränkungen in der Pandemie ja genauso existieren. Und das kommt auch noch dazu, in unseren individualisierten Gesellschaften wird Armut laut der Studie auch mehr stigmatisiert. Das heißt, da wird immer verlangt, dass man doch bitte alles irgendwie alleine schaffen soll und nicht rumheulen.
Ja, überrascht jetzt auch nicht unbedingt, aber macht einen dann schon ein bisschen nachdenklich, dass die westlichen Gemeinschaften offenbar so sehr auf Individualismus setzen, dass der Gemeinsinn dabei hinten runterfällt, mit sehr konkreten Folgen.
Ja, ist irgendwie traurig. Aber immerhin, wenn wir uns das mal bewusst machen, können wir vielleicht auch ein bisschen besser was dran ändern. Welche Lösungsansätze es für das Problem gibt, da sprechen wir natürlich gleich noch drüber. Aber lass uns vorher einmal auf die Folgen der Einsamkeit gucken. Nicht nur individuell, sondern auch für die Gesellschaft.
Einsamkeit ist für die Gesundheit genauso schlecht wie Rauchen, Fettleibigkeit oder Luftverschmutzung. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Aber wieso überhaupt?
Das hat unter anderem evolutionäre Gründe. Es war einfach früher für uns sehr wichtig, Teil einer Gruppe zu sein, um zu überleben. Denn da konnten wir uns noch kein Essen in unsere Höhle bestellen und nicht die Tür abschließen. Und deshalb sorgt das Gefühl von Einsamkeit dafür, dass bei uns im Körper Stresshormone ausgeschüttet werden. Außerdem, heutzutage bewegen sich Menschen, die einsam sind, weniger, sitzen mehr zu Hause, rauchen statistisch auch mehr. Und Einsamkeit kann auch eine psychische Erkrankung wie Depressionen begünstigen.
Okay, Einsamkeit macht also in vielen Fällen krank, aber das ist nicht alles. Es gibt ja sogar noch eine politische Dimension obendrauf.
Ja, Einsamkeit kann im Prinzip der Demokratie schaden. Das hat der Soziologe Janosch Schobin von der Uni Kassel ganz gut erklärt, finde ich. Der war im Deutschlandfunk zu Gast.
Eine Sache, die wir in unseren Studien beobachten, ist, dass einsame Menschen, gerade wenn sie jetzt länger einsam sind und sich stärker zurückgezogen haben, irgendwann ihr Vertrauen erstmal in ihre Mitmenschen abbauen, aber dann halt auch irgendwann in die Gesellschaft als Ganzes. Und das betrifft dann halt auch die demokratischen Institutionen, sowas wie das Parlament, die Politikerinnen und Politiker, die Polizei. Insgesamt entsteht also, wenn man so ein generalisierter Vertrauensverlust, das äußert sich dann auch in geringerer Wahlbeteiligung oder einem stärkeren Glauben an Verschwörungstheorien.
Einsamkeit macht einen empfänglicher für Verschwörungstheorien. Das ist schon eine gefährliche Beobachtung. Also beziehungsweise zeigt, dass es potenziell eine gefährliche Entwicklung für eine Demokratie ist, dass die Einsamkeit so zugenommen hat.
Was Einsamkeit mit uns, mit Gesellschaften macht, das haben wir jetzt gehört. Und dass es eben weit mehr ist als ein rein persönliches Problem. Aber es gibt natürlich auch die persönliche Ebene. Ab wann ist es sinnvoll, sich bei Einsamkeit Hilfe zu holen? Der Soziologe Janosch Schobin meint, in dem Moment, wenn ich mich sehr stark durch meine Einsamkeit belastet fühle und es nicht mehr alleine bewältigt bekomme, dann ist Hilfe von außen sinnvoll. Und er sagt auch, man wird erstaunt sein, wie viel mehr Hilfe als gedacht man bekommt.
Gibt es auch für Jüngere. Also es gibt zum Beispiel die Initiative von Girls Talking and Walking. Da treffen sich Frauen in vielen deutschen Städten einfach zum Spazierengehen und Reden. Zum Beispiel auch in Berlin und Potsdam, hier bei uns in der Region. Für Ältere gibt es unter anderem das Silbernetz. Das ist eine kostenlose Telefonhotline. Da kann man auch eine sogenannte Silbernetz-Freundschaft anfragen, bei der dann einmal pro Woche ein Ehrenamtlicher anruft und einfach eine Stunde lang telefoniert.
Die traurige Geschichte hinter diesem Silbernetz, die Gründerin hat es damals gestartet, nachdem ihr Nachbar einsam gestorben ist. Ihre Hilfe hat er damals abgelehnt. Insgesamt haben seit 2017 schon 650.000 Leute das Angebot angenommen.
Die Silbernetz-Gründerin, Elke Schilling heißt die, die findet diese Einsamkeitsaktionswoche jetzt auch gut. Sie kritisiert aber auch, dass ihr Verein gerade weniger Spenden und Fördergelder bekommt und richtig zu kämpfen hat.
Apropos öffentliche Förderung. Das zuständige Bundesfamilienministerium von Lisa Paus hat im Dezember eine Strategie gegen Einsamkeit vorgestellt. Da stehen insgesamt 111 Maßnahmen drin, also sehr viele kleinteilige Ideen, unter anderem Aufbau eines Kompetenznetzes Einsamkeit, Förderung von Forschung in dem Bereich, siehe Einsamkeitsbarometer, Stärkung von Mehrgenerationenhäusern, ein Modellversuch mit Mental Health Coaches an Schulen, aber auch die Unterstützung und Förderung von sozialen Treffpunkten in Dörfern. Auch klassische Beratungsangebote sind Teil des Maßnahmenpakets, Telefonseelsorge, Nummer gegen Kummer, Jugendnotmail beispielsweise.
Dieses Kompetenznetz Einsamkeit, was du da gerade erwähnt hast, die haben online auch eine Angebotslandkarte gegen Einsamkeit. Das große Problem dabei ist halt die riesigen weißen Flecken auf dieser Karte. Also zwischen Berlin und Hamburg, da solltet ihr euch am besten nicht einsam fühlen. Da gibt es nämlich so gut wie keine Angebote vor Ort. Gleiches Problem auch so zwischen Leipzig und Cottbus.
Und noch ein Problem gibt's, hat Soziologe Schobin im Deutschlandfunk gesagt. Wer einsame Menschen erreichen will, muss auf sie zugehen. Dass sie sich aktiv melden, das kann man nicht unbedingt erwarten.
Häufig bauen die Leute über die Zeit das Vertrauen in sich selber ab, das Vertrauen, gemocht zu werden, haben eher die Wahrnehmung, nicht gut anzukommen. Und das ist von innen schwer aufzubrechen. Und da hilft Destigmatisierung erstmal. Das ist eine Strategie. Das andere, was hilft, ist, dass man den Leuten vielleicht auch etwas mehr auf den Pelz rücken muss. Das heißt, wir müssen mehr, ich sag mal, etwas salopp, häufiger auch mal anklopfen.
Die Bundesregierung orientiert sich mit ihrer Strategie gegen Einsamkeit übrigens auch mit der gerade gestarteten Woche gegen Einsamkeit an anderen Ländern wie Großbritannien, die da schon etwas weiter sind. Was da jetzt schon anders läuft als bei uns, das schauen wir uns jetzt noch an.
Großbritannien hat vor 6 Jahren als erstes europäisches Land so eine Strategie gegen Einsamkeit beschlossen und war da absoluter Vorreiter. Da kann man sich Hilfe gegen Einsamkeit sogar verschreiben lassen.
Ja, ich weiß, das britische Gesundheitssystem hat jetzt nicht den besten Ruf, aber das Social Prescribing ist durchaus ein guter Ansatz. Merkt die Ärztin der Arzt, dass der Patient einsam ist, kann an einen Linkworker überwiesen werden, der sich dann um beispielsweise Kontakte zu Freizeitgruppen kümmert.
Großbritannien hat sogar auch ein komplettes Ministerium gegen Einsamkeit. Es gibt allerdings auch Kritik daran. Viele der Einrichtungen und Orte, an denen man früher soziale Kontakte aufbauen konnte, also Jugendclubs, Schwimmbäder, Bibliotheken, die sind unter der harten Sparpolitik der konservativen Tories dicht gemacht worden. Und die versuchen jetzt also, die Folgen ihrer eigenen Politik zu lindern, sagen die Kritiker.
Noch ein sehr bekanntes Beispiel, wenn es um die Bekämpfung von Einsamkeit geht, ist Japan. Allein von Januar bis März diesen Jahres sind dort mehr als 17.000 ältere Menschen alleine zu Hause gestorben. Und es gibt sogar ein Wort dort für besonders einsame Menschen: Hikikomori.
Das klingt irgendwie süß, aber es ist eigentlich sehr traurig. Es geht da nämlich um Leute, die seit mindestens 3 Monaten keinen Außenkontakt mehr hatten. 90 Tage lang. Und das sind nicht wenige. Das betrifft wohl 3 Millionen Menschen in Japan. Und es gibt da sogar eine Formulierung für Kinder, die nie bei ihren Eltern ausgezogen sind. Das ist das 80-50-Problem. 80-Jährige versorgen also ihre 50-jährigen Kinder im Haushalt noch mit.
Hotel Mama für immer, da braucht man ja das Haus auch ein Leben lang einfach nicht mehr verlassen. Seit April gibt es in Japan auch ein Gesetz mit Vorschlägen gegen Einsamkeit. Unter anderem soll es mehr Orte für Sport und Kultur geben, an denen man sich treffen und austauschen kann.
Da war Berlin ausnahmsweise mal schneller. Hier gibt es schon seit Anfang Februar jetzt im Bezirk Reinickendorf die bundesweit erste Einsamkeitsbeauftragte, die das richtig als Vollzeitstelle macht. Und die hat die ersten Wochen dafür genutzt, eine Karte zu bauen, wo im Bezirk die meisten einsamen Menschen leben. In Reinickendorf sind das übrigens eher die Älteren, denn das ist einer der ältesten Bezirke in Berlin. Offen über Einsamkeit sprechen. Das ist das Ziel der gerade gestarteten Aktionswoche. Wenn ihr euch einsam fühlt und ihr auf der Suche nach Kontakten oder Hilfe seid, dann schaut mal in unsere Shownotes. Da haben wir euch nämlich eine Seite mit einer Übersicht verlinkt, wann ihr euch Hilfe holen solltet und vor allem, wo das dann geht. Telefonisch oder auch als Chat, wenn ihr zum Beispiel lieber schreiben statt reden wollt. Gibt es speziell für jüngere Leute oder auch ganz allgemein für alle.
Da findet ihr übrigens auch die Folge vom rbb-Podcast Deep Doku in den Shownotes über die Berliner Initiative Silbernetz. Die Folge heißt Einsam in Berlin, eine Hotline gegen das Alleinsein.
Ist überhaupt ein guter Tipp von uns, das Format Deep Doku. Da gibt es alle 2 Wochen eine Reportage, die so richtig tief eintaucht in eine ganz andere Lebensrealität. Das kann ein Techno-Club sein, eine Notrufzentrale der Feuerwehr oder auch ein Wohnzimmer. In der aktuellen Folge geht es zum Beispiel um Asif aus Berlin. Der arbeitet in der IT, der geht gerne feiern, liebt sein unverbindliches Leben hier. Aber seine Familie in Pakistan, die will ihn verheiraten und zwar mit einer pakistanischen Frau. Und es gibt tatsächlich in Berlin eine Matchmakerin, die den Job übernehmen könnte.
Was ist eine Matchmakerin?
Eine Frau, die Leute verkuppelt, so, professionell gut. Und Geld
dafür
bekommt.
Hör ich gerade zum ersten Mal.
Ja, und die gibt es tatsächlich hier bei uns. Ob Asif sich aber darauf einlassen kann auf diesen Plan oder ob es Stress mit seiner Familie gibt und wie seine Freunde in Berlin überhaupt auf solche Pläne reagieren, das hört ihr bei Deep Doku, unter anderem in der ARD Audiothek.
Und genau da in der ARD Audiothek gibt es uns auch morgen wieder. Das waren die News Junkies für heute. Gina Thoneik und Bruno Dietl sind morgen wieder da.
Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.